Besonderheiten der Evangelien sind für uns auch wichtig. Im Johannesevangelium wird nichts vom Abendmahl berichtet. Trotzdem ist das Abendmahl natürlich gewesen. Dem Johannes war das sehr wichtig, diese Fußwaschung einzubeziehen. Und deshalb steht sie dort. Beim Johannes ist es ganz wichtig, die Kreuzigung Jesu, die steht genau in der Stelle, wo die Passahlämmer geschlachtet wurde. Er ist das Lamm. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass leider auch bei vielen Christen das nicht mehr klar ist. Die meinen, das sei ein altmodisches Wort, das Lamm. Nein, das hat schon Johannes erkannt. Jesus ist das Passahlamm, das für uns geopfert wird. Und das ist in den Familien beim Passahfeiern immer bewegend gewesen. Die kleinen Kinder haben ja eine Liebe zum kleinen Lämmlein. Und dann lag das Lämmlein da am Passah geschlachtet. Warum hat das Lamm sterben müssen? Passahfest, damit der Würgengel an unserem Haus vorübergeht, damit wir leben können, das Wunder der Gnade Gottes. Und Jesus ist das Passahlamm. Ganz wunderbar in der Offenbarung, wenn wir Jesus einmal sehen, wird er als das Lamm vor uns stehen, als der Gekreuzigte mit den Wundmalen. Das ist die schönste Erhöhung von Jesus. Kapitel 13, Vers 1 bis 17. Vor dem Passahfest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus der Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hat, dass sie ihn zu verraten, das ist dieses Abendmahlfeiern gewesen, dieses Abendessen. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als Jesus nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, das ist eigentlich Amen, Amen, das bestätigende Vorausgesetzte, es ist gewisslich wahr. Ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Die Stunde, die geschlagen hat, das ist die Stunde der Verherrlichung, der Verklärung von Jesus, wo er in der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und was ist dies? Dass er erhöht wird am Kreuz. Es ist ganz tragisch, dass viele unserer Mitchristen Jesus nicht kennen, wissen nicht, was in dem Namen Jesus uns gegeben ist. Schon an Weihnachten kapieren sie es nicht. Der dort in der Krippe liegt, das ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, der beim Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert, der vor Anbeginn der Welt war. Und die einzige Lösung des Weltelends ist möglich, dass er, der Sohn Gottes, der kommt aus der Ewigkeit, ein Knecht wird und das Lamm wird, für unsere Sünden. Das ist ganz wichtig. Uns bewegen ja immer andere Dinge, wie man die Probleme dieser Welt lösen kann. Diese Welt und wir alle brauchen die Erlösung, den offenen Himmel, dass wir zu Gott kommen können, das ist nur möglich durch das Opfer von Jesus. Und Jesus hat mit seinen Augen das ganze Elend dieser Welt gesehen. Er sah das. Es bedrückt uns ja in diesen Tagen, ich sage immer, machen Sie doch das blöde Fernsehen aus. Sie brauchen doch nicht die Nachrichten ansehen. Sie haben doch 100.000 Mal gesehen, wie die Halbtoten auf der Intensivstation rumgedreht werden und wie die Leichen in Plastiksäcken versenkt werden. Sie wissen es doch. Aber wenn Sie das Elend der Welt angucken, da kann man verzweifeln. Was es an Qualen gibt, was es allein in so einem kleinen Ort wie Zainen für Leid gibt, unter den Dächern, Kranke seufzen, Kinder sind verzweifelt, Eheleute streiten sich und gehen auseinander. Die Welt ist eine zerstrittene Welt unter dem Fürsten dieser Welt. Und Jesus sieht das alles, aber er sieht auch den Vater. Und er sieht, dass er eingesetzt wird zur Herrlichkeit. An Karfreitag tritt Jesus wieder an die Stelle zur Rechten des Vaters. Erhöhung, Himmelfahrt, Ostern. Wie sagt der Paul gerade, die Hüll und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar, der Sünden kann ich spotten, bleibt allzeit ungefahr, der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so wild. Der Ostersieg von Jesus ist da. Das ist die Stunde von Jesus, wo endgültig der Feind Satan überwunden wird, wo die Sünden getragen sind. Es ist wichtig, dass wir es ergreifen im Glauben und dass wir es erkennen. Für uns ist ja immer wichtig, in der Passionszeit die Abendmahlsgeschichte zu lesen. Die kommt in den drei anderen Evangelien. Aber das, was hier geschieht, ist ganz genau ähnlich und passt zusammen mit diesem Abendmahl. Nach diesem Abendmahl nimmt Jesus seinen Schurz und wäscht die Füße. Jetzt müssen Sie wissen, warum ist denn das? Früher lag man zu Tisch. War bequem, so wie die arabischen Scheichs noch heute ihre Feste feiern. Aber wenn Sie liegen, im Kreis rund, liegen Sie mit Ihrer Nase genau über den Füßen Ihres Bruders. Wissen Sie? Und deshalb gibt es in der Gemeinde so viel Gestank. Weil wir immer den Mief der anderen riechen. Und keiner ist da und sagt, ich helfe da mal. Sag mal, warum stinkst du so, Simon? Jakobus, was hast du an deinen Füßen? Man ist ja damals barfuß über die Straßen gelaufen. Ja, das ist schon schlimm. Und Jesus löst das Problem, das wir miteinander haben, an den Spannungen und Kritik aneinander. Und er wäscht die Füße. Nach dem Abendessen wäscht er die Füße, das ist ein Knechtsdienst und Jesus will dein Knecht sein. Er will den Schmutz in deinem Leben wegputzen. Und wir alle haben ganz viel Dreck an unseren Füßen und an unserem Herzen und in unseren Gedanken und in unseren Worten, dass er uns oft verborgen, was wir mit Worten einander zufügen. Das ist im Jakobusbrief so schön beschrieben, was die Zunge anrichtet. Die Zunge, ein ganz kleines Körperglied. Und was richtet das für Übel? Was können wir einander zufügen? Was haben wir einander schon zugefügt und ausgesprochen? Unseren Eltern Böses gesagt? Was haben wir anderen gesagt? In der Gemeinde ist das immer so, dass man es nicht vergessen kann. In den Familien, da werden die Geschichten von vor Jahrzehnten noch aufgewärmt, was alles war. Aber Jesus will unser Leben reinigen und heiligen. Das ist so ganz wichtig, dass er uns nur diesen Schmutz wegwaschen kann. Und das tut Jesus. Dazu ist er da. Er, der ewige Gottessohn. Es ist in der Christengemeinde immer das Missverständnis, als ob wir Gott ehren könnten. Ich kann das auch heute nicht verstehen. Da heißt es immer mit dem Lobpreis, wir wollten Gott loben. Mit unseren unreinen Mündern können wir doch Gott. Gott hat doch die himmlischen Chöre, die sind doch viel besser. Wir dürfen Loblieder singen, Danklieder. Aber wir können keinen Staat für Gott machen, sondern er ehrt uns. Auch der Gottesdienst ist doch nicht, dass wir Gott dienen, sondern Gott dient uns. Das ist der Name Gottesdienst. Und das ist ganz wichtig, dass ein Gottesdienst zuerst dazu dient, dass er uns den Schmutz abwäscht. Das ist mir immer so wichtig, wenn ich irgendwo einen Gottesdienst halte, solange mein Leben ist, dass ich beginne mit dem Sündenbekenntnis. Herr, wir kommen aus dieser Woche und bringen den ganzen Schmutz mit. So viel in unserem Leben, was nicht stimmt. Wir kommen zu dir, damit du uns reinigst, damit du uns heiligst. War früher, der noch aus den Landeskirchen kommt, in der Altpreußischen Union war das immer die Liturgie: aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und dann folgt das Sündenbekenntnis und nach dem Sündenbekenntnis der Freispruch. Und somit darf ich euch die Vergebung Jesu verkündigen. Ich war Student in Heidelberg, da hat Wilhelm Hahn, der spätere Kultusminister, der Sohn von dem Märtyrer Traugotan im Baltikum, hat da immer das so schön gesprochen. Das habe ich als Student nicht vergessen. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. So dürfen wir den Tag beginnen und das Alte ablegen, so wie man ein altes Hemd ablegt und die alten Dinge sind vergessen. Jesus kommt als der Versöhner in unser Leben. Nicht nur am Karfreitag, sondern schon bei der Fußwaschung ist das so wichtig. Es sind so viele Dinge, die uns beschweren und belasten. Und ich darf Frieden machen mit Gott. Nun, der Petrus hat das, ich sage immer wieder, nicht verstanden, aber wir verstehen es ja noch weniger als der Petrus. Petrus war ja immerhin der, der durch die Kraft des Heiligen Geistes erkannt hat, dass Jesus der Messias ist. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hast du nicht aus deinem Kopf. Fleisch und Blut hat er es nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Herrlich, wenn wir durchblicken. Der Petrus war eigentlich ganz toll, aber das mit der Vergebung kann man oft gar nicht begreifen. Er will doch Jesus, sagt, ich will doch dir die Füße waschen. Ja, aber du kannst das gar nicht. Du kannst Jesus gar nicht dienen. Weißt du das? Du kannst dich von Jesus nur bedienen lassen. Und nur der ist ein richtiger Christ und Jesus-Jünger, der sich von Jesus bis zu seiner Todesstunde dauernd die Füße waschen lässt. Dazu ist Jesus gekommen. In diesem Abschnitt, wenn Sie es mal nachzählen, steht 8-mal dran Herr. Und Herr ist ja noch viel mehr als was wir sagen, Herr, Herr Müller, Herr Meier, sondern das ist der Herr aller Herren, das ist der Kyrios, der Weltregent. 8-mal kommt das, Jesus ist der Herr. Das ist in der Bibel immer ein ganz großes Wort. Jesus ist der Allergrößte, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der uns herausrettet aus der Macht der Finsternis. Dieser Jesus will dir dienen. Und ihm ist es nicht zu wenig, sich um deine ganzen dunklen Dinge zu kümmern. Es ist schrecklich, wenn wir in unserem Leben, auch in dieser Passionswoche, uns nicht reinigen lassen. Ich weiß nicht, wie Sie es halten, ganz anders in den verschiedenen Gruppen, in denen wir heute uns immer wieder treffen. Es sind ja viele freikirchliche Gruppen, die nicht die Sündenvergebung beim Abendmahl haben. Es ist bei den liberalen Christen auf den Kirchentagen etwa, die wollen die Sündenvergebung nicht mehr haben, weil sie ihnen nicht mehr wichtig ist. Aber in vielen Freikirchen sagt man, wir brauchen die Sündenvergebung nicht. Das muss man extra in der Seelsorge machen, zum Beispiel bei den Eidlinger Schwestern zum Beispiel, in manchen Freikirchen, die ich kenne. Ich habe das immer gern gehabt. Und ich finde das ganz wunderschön, wenn wir auch das Abendmahl feiern und zuerst dieses Bekenntnis der Sünde haben. Es ist auch ganz arg schön, wenn wir zunächst sagen, wir machen eine Stille, dass jeder vor Gott bringen kann, was ihn beschwert. Denn wir haben viel zu wenig Gelegenheiten, das abzuladen. Das ist eigentlich das Allerschönste. Man könnte auch sagen, man führt die evangelische Beichte wieder ein, aber es wird ja ein Zwang in der Tradition der Christenheit. Darum. Aber es ist wunderbar, auch wo Sie die Lasten in Ihrem Leben haben, laden Sie doch ab. Bitte nicht bei Psychologen. Die Psychologen haben ein falsches Menschenbild, nicht das biblische. Bei den Psychologen wird die Sünde zum Normalzustand des Menschen. Da müssen Sie sagen, damit müssen Sie leben, wenn Sie Dinge bedrängen. Das wissen Sie, das ist eine ganz große Not, dass Sie sie nicht verstehen können. Der große Doktor, Dr. Affemann, den haben wir einmal in unsere Vikarsversammlung eingeladen, war Theologe und Psychologen, haben gesagt, welches Buch sollen wir denn lesen, dass wir auch was von der Psychologie verstehen? Hat er gesagt, gar keins. Die haben alle ein falsches Menschenbild. War ein großer Psychologe in Baden-Baden. Die haben ein falsches Menschenbild. Wenn sie da quer sind, dann sind sie normal und nicht nach der Schöpfungsordnung Gottes. Und das Wichtige ist, dass wir unser Leben nach der Bibel reinigen. Und das ist im Abendmahl so herrlich. Ich habe immer gern den Psalm 51 genommen, den Davids Psalm der Buße. Wasche mich rein, Herr, dass ich schneeweiß werde. Und dann nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und dann das Herrliche, dass wir, so hat es der Auferstandene Jesus geordnet, dass wir einander Sünden vergeben dürfen. Und in dem Augenblick werden sie durchgestrichen und sind in Meerestiefe versenkt. Sie kommen am jüngsten Tag nicht mehr raus. Und vergeben und vergessen. Das gibt es nirgendwo in der Welt. Wenn Sie mal in der Politik sehen, da geht es immer darum, Was hast du vor 20 Jahren gemacht? Da werden alte Sachen ausgegraben, wo man gar nicht weiß, ob sie überhaupt noch stimmen. Das ist ganz unheimlich in der Welt. Da bleiben sie auch im Geschwisterkreis, bleiben sie immer der Alte. Und das ist ganz wunderbar, dass Jesus eine völlige Vergebung schafft. Das gibt es nirgendwo in der Welt, in keiner Religion, dass ich da frei werden kann von der alten Schuld. Im Hinduismus in Indien, ganz furchtbar. Sie bleiben drin. Und sogar so schlimm, wenn eine Frau stirbt, wenn ein Mann stirbt, ist die Frau schuld. Hat man früher die Witwenverbrennung gehabt. Und das bleibt immer noch im Denken der Leute verhaftet. Ganz schrecklich, was kann die arme Frau dafür, wenn der Mann stirbt? Und das ist im hinduistischen Denken ganz furchtbar. Der Kreislauf der Schuld und der Anklage an das Wunderbare. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Auch da, wo sie in der Schwermut sind, ist das Befreien, die Sündenvergebung immer wieder zugesprochen zu bekommen. Und sie dürfen das tun, auch wo ein Mitchrist ihnen Dinge bekennt, dürfen sie ihm sagen, und ich darf, wo du es jetzt bekennst, darf ich dir im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Jeder Jesus-Jünger hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Jeder gläubige Christ. In unserem Konfirmandenbüchlein, schon steht das drin, der Petrus hat doch den Himmelsschlüssel, das ist doch immer die Darstellung. Aber das ist nämlich falsch, nicht bloß der Petrus hat den Himmelsschlüssel, sondern auch nach Petrus. Jeder gläubige Christen kann den Himmel aufschließen, indem er Sünden vergeben kann. Das steht in Johannes 20 drin, der auferstandene Jesus, der das uns gibt, die Vollmacht in seinem Namen Sünden zu vergeben. Das dürfen Sie tun. Und ich weiß noch, wie ich als Schüler im Schullandheim war und ein Mitschüler mir etwas anvertraut hat, was ihn beschwert hat. Und ich habe gezittert, weil ich zum ersten Mal ihm sagen darf, jetzt beten wir und dann darf ich dir die Vergebung von Jesus zusprechen. Und das ist ganz herrlich, dass Sie das wissen, dass Menschen frei werden. Ganz viele Menschen sind belastet mit ihrer Schuld. Gerade die, die am meisten schreien, ich bin gut und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Aber wo sie sich öffnen, und das ist meist dann in der Krankenzeit, ist das wichtig. Ich habe ja viel Krankenbesuche gemacht in den Spitälern. Und früher gab es noch die großen Säle, da habe ich mich in den Mitten von dem Raum gestellt und habe gesagt, viele Kranke beschweren, das ist das Gott, der mir die Krankheit schickt. Die meisten Leute denken, wenn sie krank werden, das sei Rache Gottes für ihre Sünden. Und dann müssen sie sagen, nein, stimmt nicht. Das Gericht kommt noch. Sondern ich bin da, um die Vergebung von Jesus ihnen zu sagen. Und Jesus hat sie lieb in der Krankheit. Und die meisten denken, auch die alten Griechen, die haben immer gedacht, das ist die Rache Gottes, das Böse in meinem Leben. Die meisten Ungläubigen haben immer Angst, Gott ist ihnen hinter ihnen her wie ein Hund und jagt sie. Und die kennen die Vergebung von Jesus nicht. Und deshalb die herrlichen Lieder, die wir haben von der Vergebung. Und das ist das allergrößte Thema auch zum Weitersagen ihrem Zeugnis. Auch von ihrem Leben, dass sie Ruhe finden von den alten Dingen, die sie belassen. Und der Satan hat keine Macht mehr in ihrem Leben, weil die Sünden vergeben sind. Darum sagt der Petrus gleich, ja, aber Herr, wenn das so ist, dass du mich reinmachst, dann muss ich auch meinen Kopf waschen. Und Jesus sagt, nee. Wer gewaschen ist, der ist ganz rein und das ist ein Bild, dass wir durchs Wort von Jesus rein werden. Es gibt ja immer wieder Gruppen, die meinen, wir sollten das einführen in den Gemeinden, wieder die Fußwaschung. Nein, wir brauchen solchen Zirkus nicht. Wir überlassen das dem Papst, dass er da die Füße wäscht. Es gibt auch dann wieder Leute, die in der Fußgängerzone irgendjemand die Füße waschen. Wir wollen ihnen lieber von Jesus sagen, als dass wir solche Riten einführen. Das war auch in der ersten Christenheit nicht so, sondern es war ein Symbol. Damals war es mit den unreinen Füßen ganz besonders brennend, dass wir voreinander unsere Sünden bekennen. Wie wir auf der Weltkirchenkonferenz der Lausanne-Bewegung in Manila waren, da war ein charismatischer Leiter, der hat in seinem Vortrag gesagt, wir sollten unserem Nebenmann unsere Sünden bekennen. Und da habe ich mich gefreut, da sind sofort einige Inder aufgestanden und haben den Raum verlassen. Wir müssen nie unsere Sünden einem Mitchristen anvertrauen, nie. Wir dürfen es einem Seelsorger anvertrauen, wenn Sie wissen, das ist ein verschwiegener Mensch, dürfen Sie es machen. Aber wir brauchen einen, der nie die Sünden erzählen. Ich bin auch unglücklich, wenn im Evangeliumsrundfunk Leute ihre ganzen Gaunereien nochmal erzählen. Und wenn Prostituierte erzählen und andere, was sie alles gemacht haben im Nachtleben. Und da ergötzt man sich in christlichen Büchern daran, wir wollen uns nicht an der Sünde ergötzen. Und das ist verschwiegen, vergeben und vergessen. Und wir brauchen das höchstens anzudeuten, ich komme aus großem Schmutz, aber Jesus hat mich reingemacht. Wir brauchen das nicht noch einmal ausmalen mit allen Details, die Reinigung unserer Seelen. Und das, was der Herr an uns getan hat, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wo steht denn das, dass das Wort Gottes uns reinmacht? Zwei Kapitel weiter, beim Weinstockgleichnis, da sagt es Jesus, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort ist mächtig und macht unser Leben rein. Und sie ahnen gar nicht, was in einem Leben anbricht mit dem Bekenntnis der Schuld. Mein Vater hat nach dem Dritten Reich wieder das Berufsschulwesen in Baden-Württemberg aufgebaut und da war ihm, der war ja im Dritten Reich kein Beamter geworden und war auf halbem Gehalt, weil er nicht mit dem Regime mitgemacht hat, er war dann eingesetzt worden von der Militärregierung, wieder die Lehrer einzustellen und er hat von ihnen immer bloß verlangt, wenn das Leute waren, die eine dunkle Vergangenheit hatten, im Nazireich hat er ihnen nur gesagt, unter vier Augen will ich von ihnen wissen, ob sie das bereuen, ob sie das lossagen, das Falsche, was da war. Das haben viele getan. Ich war meinem Vater lebenslang dankbar, dass er ihnen nie vorgeworfen, dass sie in der SS waren oder sonst, weil sie es bereut haben. Das biblische Weg der Buße, mein Vater hat gesagt, das Identifizierungsverfahren war viel zu sehr, dass man sich selber immer, ich war doch auch dagegen, hat man Beweise gesucht. Aber ich habe immer wieder Leute getroffen und gesagt, ihr Vater ist ja schuld, dass ich nicht wieder in den Schuldienst kam. Dann habe ich gewusst, warum. Es ist bei uns Menschen ganz arg schwer, Buße zu tun. Und zu sagen, es war verkehrt, auch vor unseren Kindern zu sagen, ich habe falsch gehandelt. Das dürfen Eltern auch vor ihren Kindern sagen. Gerade wir als Christen sollten glaubwürdig bleiben, da wo wir aus der Fassung geraten und auch ungerecht waren, unseren Kindern zu sagen. Buße ist das herrlichste, schönste Thema, Umkehr, weil es eine Vergebung gibt. Und Jesus macht uns rein durch sein Blut. Ganz herrliches Bekenntnis und auch die herrlichen Lieder, auch die wir gerade gesungen haben, das ist so wichtig. Ich hatte auch eine Patentante, die stammte aus einer Missionarsfamilie und die hat mir bis zu ihrem Tod immer wieder gesagt, dass man vom Blut nicht reden durfte. Und dann hat sie, und Sie hören das auch, das ist eine Schlachthaustheologie, dass Menschen so böse sein können, auch wenn sie aus christlichem Haus stammen. Gott hat seinen Sohn verbluten lassen. Und wir wissen, dass wir sonst sehr viel vom Blut reden. Von unserem Blut, vom kostbaren Blut, das ist uns sehr wichtig. Auch wenn man da drüben steht, von denen, die gefallen sind, die ihr Blut vergossen haben fürs Vaterland. Das ist so wunderbar. Es ist nötig geworden. Ohne Blut keine Vergebung. Ja, Gott kann auch Sünden wegwischen. Nein, weil Sünden einen Hintergrund haben, die ganz viel vergiftet haben. Und das wissen Sie, dass hinter meinen Untaten ganz viele Verletzungen stehen. Und das können Sie nicht einfach mit einem Wort auswischen, sondern darum, das Blut von Jesus heilt, wie das Lamm beim Passafest, das hindert. Und ich kann die ganzen Folgen meiner Sünde dem Herrn sagen, du hast es ausgelöscht und ganz wunderbar, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Ihr seid rein, aber nicht alle. Beim Abendmahl das Schlimme, auch ein Judas ist dabei. Wir hatten ja ganz am ersten Abend von Judas gesprochen. Auch beim Abendmahl reicht ihm Jesus noch den Kelch, wird dich in den Tod gegeben. Und sein Herz ist fern. Das ist das ganz Gefährliche unseres Lebens, dass wir uns nicht reinigen lassen von Jesus und dass wir das nicht brauchen. In unseren Tagen ist das ganz schlimm, dass bis in unsere evangelikalen Kreise hinein viele sagen, ich brauche das Blut von Jesus nicht. Und da müssen wir wissen, dann können wir uns nur erschrocken abwenden. Sagen, ich brauche das Blut. Es floss für mich das teure Blut, das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Und in meiner Todesstunde ist das Allergrößte. Das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Ich habe das auch bei uns in der Gemeinde eingeführt, eine andere Ordnung beim Abendmahl. Da heißt es immer, als verordneter Diener der Kirche, das kann ich nicht sagen, das ist mir nicht wichtig. Ich sage immer, wie Jesus es geordnet hat, dass wir einander die Sünden vergeben, so darf ich euch auch die Vergebung aller eurer Sünden zusagen. Und dann sagen wir alle miteinander, das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Das nicht, weil irgendein Priester uns das sagt, sondern weil Jesus uns rein macht. Und das dürfen Sie wissen. Und das ist ganz wichtig in Ihrer Todesstunde. Da kommt das immer wieder, dass der Teufel Ihnen die Sünden der Jugend noch vorhält und alles, was falsch war. Und da brauchen Sie einen Menschen, der Ihnen sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Die Frances Havergal, die uns so schöne Lieder geschenkt hat, war ja ein wunderbares Mädchen. Der Vater hat gesagt, du bist ein Quecksilber, so fröhlich, die Natur beobachtet. Hat ihre Mutter verloren und die Stiefmutter hat kein Verständnis für sie, war ein Genie. Die hat viele Sprachen gekonnt, Hebräisch, Griechisch, Italienisch, Französisch, Deutsch. Wie der Vater zur Operation musste, Augenoperation nach Düsseldorf, hat er gesagt, ein englischer Pastor, die Frances geht mit, die kann so gut Deutsch. Und da hat sie auch dieses Bild gesehen, das Zinzendorf so wichtig war. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Den gekreuzigten Jesus. Und da hat sie dieses Lied gedichtet. Nimm mein Leben, Jesus, dir. Übergebe es für. Nimm Besitz von meiner Seite. Nimm das Gold und Silber hin. Ich will das dir geben, Herr, weil du mir alles gibst. Und auf ihrem Grabstein, sie schab sehr früh, steht das Blut Jesu Christi, macht uns rein von aller Sünde. Das Größte, die Freude, dass das ist. Wir können sonst vor Gott nicht bestehen. Und dann hat Jesus, der Herr und Meister, zweimal wird er Meister genannt, achtmal wird er Herr genannt, der Herr aller Herren und König aller Könige, handelt so mit uns und bedient uns. Sagen Sie, das brauche ich nicht. Ich brauche es bis in jede Minute hinein. Ich kann ohne Jesus gar nichts tun. Ich brauche ihn. Und dann sagte er, wir sollen auch diesen Knechtsdienst tun. Wir hatten gestern davon gesprochen, dass in vielen Gemeinden das Leadership-Prinzip der Tyrannei herrscht. Die evangelikalen Despoten, die kennen wir, alles tanzt nach meiner Pfeife. Jesus hat gesagt, wir sollen einander dienen als Knechte. Und das ist ganz wichtig, nur so funktioniert Gemeinde. Das ist nicht das amerikanische Leadership-Prinzip, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen, die aus Liebe, wo Jesus das Haupt ist. Einer ist euer Meister. Und ihr seid alle Knechte, wo wir einander den geringsten Dienst tun. Das stört mich auch in der heutigen Methode, wie man sagt, das war ja lange Zeit ein Beruf, welche Gaben hast du im Gabentest? Und die jungen Leute haben gesagt, ich habe die Gabe zum Predigen, da haben sie sich gedrängt, ich habe die Gabe zum Moderieren, aber keiner hat gesagt, ich habe die Gabe zum Putzen und zum Spülen in der Küche. Der Herr Jesus hat gesagt, ich habe die Gabe zum Spülen. Und ich bin immer zu den Frauen in den Gemeinden hingegangen, wenn meine Frau ein Frühstück hatte, Frauenfrühstück, und habe gesagt, der Herr Jesus wäre unten gewesen, nicht oben im Rednerpult, bei den Frauen, die dienen. Und das ist so wichtig, dass das ein ganz, ganz großer Dienst ist. Kann eine Gemeinde gar nicht existieren ohne den Dienst. Und es war immer schön, wenn oft so viel Arbeit war in der Karwoche, bin immer rübergegangen und habe dem Mesner geholfen beim Putzen. Dass er nicht meint, er sei was anderes, das taugt sich nicht. Und beim Schneeschieben, bis die Mesnerin aufgewacht war, war der Schnee schon weg. Wir haben ja glücklicherweise in Stuttgart nicht so viel Schnee. Aber das ist eine Frage, ob wir den Knechtsdienst von Jesus verstanden haben. Es ist auch schön in so einem Heim, wenn man sieht, wie die Leute alle um Jesu Willen dienen und auch die geringen Dienste tun. Und das ist wichtig. Ich habe heute Morgen mit dem Frank Zessle gesprochen vom Liebeswerk und er hat gesagt, warum müssen denn eure Krankenschwestern in Israel auch noch in dem Pflegeheim auch noch putzen? Da könnt ihr die russischen Arbeitslosen anstellen in Israel. Da gibt es so viele, die keine Arbeit haben. Er hat gesagt, das ist für die Juden ganz wichtig, dass sie sehen, dass unsere Schwestern nicht bloß Krankenschwestern sind, sondern auch den Dreck in der Toilette wegputzen. Es ist einfach schön, dass wir sagen, alle Dienste tun wir um Jesu Willen. Auch die unangenehmen Dienste und gerade in der Gemeinde muss man das merken. Und da sieht man es am allerschönsten, dass es nicht zur Ehre dient, ich bin der Prediger und ich mache das und dass wir dort sind, einander den Dienst. Das hat Jesus gemeint, wir sollen einen Dienst tun. Nicht, dass wir jetzt nochmal die Fußwaschung kopieren, sondern dass wir die Knechte sind der Leute. Wissen Sie, Knecht gibt es nicht mehr beim Arbeitsamt. Das wissen Sie, das gibt es nicht mehr, der Rubrik. Das sind alles Angestellte, Herrschaften heute, die da irgendwo als Hilfsdienste laufen. Die sind ja ganz hoch geehrt und sind bei Verdi hoch eingestuft. Aber bei Jesus ist das ein Sklavendienst. Wir wollen den Sklavendienst von Jesus tun. Und das ist wunderbar, dass wir das auch einander tun in der Liebe von Jesus. Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Dass ein Judas das nicht verstehen konnte, das kann man auch nicht verstehen, dass der Herr aller Herren und Gott sich so dient, dass er unseren Dreck wegputzt. Das ist ihm das Allergrößte. Und wir wollen daran an diesem Wunder in der Passionswoche stehen bleiben, ihm danken, was er an uns getan hat und von dem wir leben. Und sie dürfen in einem großen Frieden sein, weil uns Jesus die Erlösung möglich macht und weil er sich die ganze Not der Welt auf sich geladen hat. Nochmal immer dran denken. Der Kelch, den Jesus trinkt, ist darum so schwer, weil deine Sünde in dem Kelch drin liegt. Und die ist so schwer für Jesus zu trinken. Die Folgen deines Lebens. Aber du darfst dann wissen, es ist völlig weggetan. Jesus hat den Kelch für mich getrunken. Und ich darf wissen, das Heil ist da und der Himmel steht offen. Und es gibt in dieser Welt nichts Trauriges mehr. Und ich darf diese herrliche Botschaft weitersagen. Der Freude und der Versöhnung. Wir wollen noch beten. Herr, nun danken wir dir auch für dieses große Wunder der Versöhnung, das du geschaffen hast und dass du unser Knecht geworden bist. Und wir wollen dich gerne in unser Leben einlassen, damit du es rein machst. Auch in allen Ecken und versteckten Ecken, wo noch so Reste drin sind, reinige uns, damit wir die Osterfreude haben, dass du mit deiner Osterauferstehungskraft in unserem Leben wirken kannst. Und dann gib doch, dass wir auch anderen dieses herrliche Geheimnis weitersagen dürfen, von deiner wunderbaren Erlösung. Amen.